Deutschlandfunk. Der Tag.
We cannot and we will not allow our common values to be put at risk. The Commission will act and the options are all known.
Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament im vergangenen Oktober, wo die Kommissionspräsidentin versprach, die europäischen Verträge und auch das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen mit allen Mitteln. Dass sie die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern schützen wird, wo immer in der EU sie zu Hause sein mögen.
The Commission is the guardian of the treaty. It is my Commission's duty to protect the rights of EU citizens wherever they live in our union.
Das war auf Polen gemünzt, auf den polnischen Ministerpräsidenten, der nicht weit von ihr ebenfalls im Plenum saß, und auf den schier ewigen Konflikt um die Justizreform in Polen. Gilt dieses Versprechen von Ursula von der Leyen noch? Zweifel kommen da auf, weil Polen jetzt auf viel Geld hoffen kann, das Brüssel im Konflikt mit Warschau bisher blockiert hat. Wir sprechen gleich darüber mit unseren Korrespondenten in Brüssel und in Warschau. Außerdem Eindrücke aus London in diesem Podcast, wo heute die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen begonnen haben. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Das ist mal ein unerwarteter Kurswechsel auf der europäischen Bühne. Seit Jahren läuft die EU Sturm gegen die Justizreform der nationalkonservativen Regierung in Polen. Brüssel sieht dadurch zum Beispiel die Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern untergraben. Brüssel sieht auch demokratische Standards unterlaufen. Und so sieht es im Übrigen auch der oberste Gerichtshof der Europäischen Union. Bisher hat sich die EU-Kommission deshalb unter anderem auch geweigert, milliardenschweren Hilfen aus dem Corona-Fonds für Polen freizugeben. Jetzt aber gibt die EU-Kommission grünes Licht. Einen vereinbarten Plan für die Auszahlung von etwa 35 Milliarden Euro bespricht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Warschau mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und auch mit Staatspräsident Andrzej Duda. Peter Kapern ist unser Europakorrespondent in Brüssel. Peter Sawicki ist unser Korrespondent in Warschau. Und beide sind jetzt in der Leitung. Schön, dass ihr beide euch Zeit genommen habt für unseren Podcast. Peter, nach Brüssel. Die erste Frage natürlich, wie sieht dieser verhandelte Plan der Kommission denn jetzt aus?
Also schicken wir eines voraus. Das müssen wir tun, um der Kommission nicht Unrecht zu tun. Es geht nicht darum, dass die Kommission, dass Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, heute nach Warschau kommt und dort Geld mitbringt. Es gibt, darauf weist die Kommission hin, erstmal noch kein Geld für Polen. Der Plan umfasst nur Absprachen darüber, was getan werden muss, damit Polen Geld bekommen kann. Und wir haben da als große Benchmark das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Disziplinarkammer im polnischen Justizsystem. Und der EuGH hat gesagt, in drei Punkten weicht das polnische Disziplinarsystem von den Standards europäischer rechtsstaatlicher Systeme ab. Erstens, die Disziplinarkammer ist ein Instrument politischer Kujonierung von Richtern, die politisch unliebsame Urteile fällen. Zweitens, dieses Disziplinarsystem ist geeignet, Richter zu bestrafen, wenn sie Europarecht anwenden. Und drittens war es Unrecht, unter Berufung auf Urteile dieser Disziplinarkammer Richter zum Teufel zu jagen, sie aus dem Job zu werfen. Und diese drei Sachen, die müssen repariert werden. Also Abschaffung der Disziplinarkammer, freie Hand für Richter bei der Anwendung des Europarechts und Wiedereinsetzung, in Klammern so weit wie möglich, der Richter, die von der PiS-Regierung aus dem Job geworfen worden sind. Das also muss erledigt werden, und die Kommission sagt, erst wenn das auch tatsächlich getan wird, erst dann wird auch wirklich Geld fließen.
Aber wenn jetzt verhandelt wurde, und das wurde ja seit Wochen und Wochen, und Ursula von der Leyen nach Warschau kommt und in der Kommission gestern diesen Beschluss gefasst hat, dann kann das doch nichts anderes heißen, als dass die Kommission zu der Überzeugung gekommen ist, dass diese Absprachen gelten und dass diese Schritte erfolgen werden, oder?
Ja, genau, davon scheint die Kommission überzeugt zu sein. Und das erstaunt, oder um es genau zu sagen, erbost hier so viele, die glauben, dass Ursula von der Leyen Polen entweder einen Rabatt in Sachen Rechtsstaatlichkeit gibt, weil sie ja sozusagen sich auf das bloße Wort der polnischen Regierung verlässt, auf deren Wort man sich nicht verlassen kann, wie viele sagen, und Belege dafür anführen. Oder sie unterstellen der polnischen Regierung, und auch das dann nicht ohne Tatsachenunterlegung, dass die natürlich nur vorhat, die Europäische Union hinters Licht zu führen, um jetzt an dieses Geld zu kommen, das Polen dringend benötigt.
Dann schauen wir doch mal auf die andere Seite, nach Warschau zu Peter Sawicki. Peter, dann lass uns darüber sprechen, was hat die polnische Regierung gewissermaßen an Vorleistungen präsentiert, um ins Gespräch zu kommen mit der Kommission?
Also zunächst muss man sagen, dass das Ganze sich noch im parlamentarischen Verfahren befindet. Dieses Gesetz, diese Reform der Reform, wenn man so will, oder Teilreform der Reform, das wurde vergangene Woche im Sejm auf den Weg gebracht. Der Senat, das Oberhaus, wo die PiS übrigens keine Mehrheit hatte, hat jetzt nochmal Änderungen beschlossen. Die können aber wiederum im Sejm überstimmt werden. Also das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass diese Version der vergangenen Woche dann am Ende verabschiedet wird. Also der Präsident müsste es dann noch unterschreiben. Und das sieht folgendermaßen aus. Also der Präsident selber, Andrzej Duda, der hat die Idee sozusagen formuliert für diese Abschaffung der Disziplinarkammer. Also diese Disziplinarkammer soll es so nicht mehr geben. Stattdessen eine neue Kammer, ein neues Gremium, auch zur Disziplinierung zum Teil von Richterinnen und Richtern, aber in deutlich abgespeckter Form sozusagen, in anderer personeller Besetzung, wo es dann eben heißt, die sei dann eben nicht mehr politisch sozusagen direkt abhängig von der Regierung, und das soll dann eben europäischen Standards genügen. Und Duda hat zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass es eine Art Unabhängigkeitstest von Richterinnen und Richtern geben soll, bei laufenden Verfahren ganz allgemein. Und diesen Test können dann Betroffene vor Gericht dann beantragen. Da ist noch nicht ganz klar, wie das aussehen soll, aber das soll auch noch mal so eine Art Zugeständnis sein, dass es sich hier nicht um politisierte Verfahren handelt. Und hinzu kommt, dass die geschassten Richter, die von der Disziplinarkammer geschassten Richterinnen und Richter, die dürfen dann vor diesem neuen Gremium, was dann erstellt werden soll, dann ihre Fälle noch mal vortragen, mit der Aussicht, dass sie dann wieder in den Job zurückkehren dürfen. Das ist sozusagen jetzt erstmal diese Art der Vorleistung, die da auf den Weg gebracht wurde.
Und Jasper, darf ich da kurz ganz kurz was zu sagen? Das, was Peter aus Warschau gerade sehr detailliert und sehr präzise beschrieben hat, das wird hier in Brüssel auf einen ganz einfachen Punkt gebracht. Polen hat noch gar nichts getan. Noch nichts auf den Weg gebracht, noch keinerlei Vorleistung gebracht. Es gibt ein Gesetz, das ist noch nicht verabschiedet. Es gibt die Zusage, die Disziplinarkammer abzuschaffen. Es gibt die Aussage, eine andere Disziplinarkammer an ihre Stelle zu setzen, von der hier vermutet wird, dass sie dasselbe tun wird wie die alte Kammer, nur etwas maskiert, etwas kamoufliert. So groß ist das Misstrauen hier gegenüber der polnischen Regierung. Und das erbost hier so viele Europaabgeordnete beispielsweise, dass sie sagen, Ursula von der Leyen, du kannst dich doch nicht auf solche halbgaren in Aussichtstellungen einlassen bei einer Regierung, von der wir wissen, dass sie trickst und täuscht, um die Justiz ihres Landes unter Kontrolle zu bekommen.
Und deswegen, Peter, nach Warschau wieder die Frage, ist das ja so interessant, wie begründet dieses Misstrauen in Brüssel ist oder ob nach deiner Einschätzung das doch auf einem Weg ist, wo man sich am Ende einigen kann und die Bedingungen, die gestellt wurden, dann auch erfüllt sind tatsächlich.
Das ist ja letztlich eine politische Entscheidung. Das muss man ganz klar so sehen. Darüber ist man sich ja auch einig, dass im Rahmen sozusagen oder im Kontext des Krieges in der Ukraine zu sehen ist, im Kontext vielleicht auch der Tatsache, dass man, was wir auch häufiger an anderer Stelle diskutiert haben, dass man einen Keil zwischen Polen und Ungarn auch im Kontext des Ukraine-Krieges vielleicht treiben will. Und gleichzeitig so ein bisschen auch, ja, wie soll man sagen, es anerkennen will, dass es in Polen eine gewisse politische Bewegung gibt. Der Hintergrund dazu ist, dass der Staatspräsident Andrzej Duda tatsächlich sich ein bisschen unabhängig gemacht hat von der PiS-Regierung. Der hat mehrere sehr kontroverse Gesetze in den vergangenen Monaten blockiert und der hat eben dieses Projekt auf den Weg gebracht, was die Blockade teilweise sozusagen entzerren soll. Aber in der Tat, dieses Misstrauen, was es in Brüssel gibt, das wird in Polen auch von vielen Leuten geteilt. Und da wird zum Beispiel darauf hingewiesen von Juristen, Juristinnen, von Oppositionspolitikern, dass ja ganz viele Sachen, die insgesamt zur Justizreform gehören, gar nicht angerührt werden. So, da kann man zwei Beispiele von ganz vielen nennen. Das Verfassungsgericht, das wirklich komplett unter Kontrolle der PiS-Regierung steht, das komplett mit wirklich ganz engen Vertrauten von PiS-Politikern besetzt ist. Und ein ganz zentraler Punkt, der Landesjustizrat. Das ist ein schon länger etabliertes Gremium eigentlich lange Zeit gewesen. Das besteht oder bestand aus Richterinnen und Richtern, Juristen, auch Politikern, die die Eignung von Richterinnen und Richtern, von künftigen, unabhängig bewerten sollten, bevor die dann dem Präsidenten zur Berufung vorgeschlagen werden. Das hat jahrelang wunderbar funktioniert. Und dieser Landesjustizrat, der ist auch extrem politisiert worden. Der ist neulich auch nochmal neu besetzt worden, wie es heißt, mit überwiegend Vertrauten des Justizministers Zbigniew Ziobro. Und das ist für viele eigentlich der Kern des Problems bei der Justizreform.
Jede Menge Skepsis, also auch in Polen, aus dem Lager der Opposition jedenfalls, jede Menge offene Fragen. Und Peter, zurück zu dir nach Brüssel. Nicht nur Erstaunen, sondern Wut und Empörung bei vielen im Europäischen Parlament, hast du vorher gesagt. Wenn wir jetzt über diese Frage reden, warum Brüssel denn in dieser Lage mit dem Thema Corona-Hilfen ja quasi den größten Faustpfand im Konflikt über die Justizreform in Polen aus der Hand gibt. Hat da Peter schon in Warschau das richtige Stichwort genannt? Die Lage ist eine andere seit Russlands Überfall auf die Ukraine?
Na, ich weiß nicht, ob das in rechtsstaatlichen Dingen eine andere Lage ist. Aber fest steht, Peter hat die zwei von drei wichtigen Themen genannt. Das eine ist, dass Polen Unterstützung benötigt bei der Versorgung, Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen. Das soll auch eine Anerkennung der enormen Leistung Polens sein bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Ein weiteres Motiv ist es in der Tat, den Keil, der ja zwischen Ungarn und Polen ohnehin schon vorhanden ist. Man muss ja festhalten, dass die Visegrad-Gruppe über den Streit um den Umgang mit Wladimir Putin zerbrochen ist. Aber diesen Keil möchte die Kommission mit Sicherheit aus taktischen Erwägungen weiter tiefer in dieses polnisch-ungarische Verhältnis treiben. Es gibt außerdem eine Blockade eines wichtigen Gesetzesvorhabens durch die polnische Regierung, nämlich bei der Mindestbesteuerung von Großunternehmen, die enorm wichtig ist für Europa, auch in der internationalen Zusammenarbeit auf OECD-Ebene. Das heißt also, da gibt es politische Motive, Polen entgegenzukommen. Aber ich würde gerne nochmal auf das Thema Misstrauen zurückkommen. Hier in Brüssel gibt es im Europaparlament nicht nur Misstrauen gegenüber der polnischen Regierung. Das Misstrauen gegenüber Ursula von der Leyen ist genauso groß. Ursula von der Leyen hat ja doch eine bemerkenswerte Akte angesammelt über jedenfalls Verfehlungen bei der Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit nach Ansicht vieler Europaabgeordneter. Ich nenne nur mal ein paar Daten. Polen missachtet derzeit 20 EuGH-Urteile. Die werden in Polen einfach nicht anerkannt und umgesetzt. In drei Fällen hätte die EU-Kommission längst weitere Geldstrafen beantragen können. Das hat sie nicht getan. Der Rechtsstaatsmechanismus gegen Polen ist noch immer nicht in Kraft gesetzt worden. Wir erinnern uns, dass das Europaparlament eine Untätigkeitsklage wegen der Nichtanwendung des Rechtsstaatsmechanismus gegen Ursula von der Leyen angewandt hat. Das heißt, im Europaparlament herrscht bei vielen die Auffassung, dass Ursula von der Leyen Lippenbekenntnisse abgibt, wenn sie beteuert, dass sie die Rechtsstaatlichkeit schützen will und dass es ihr in Wahrheit gar nicht so wichtig ist, dass die Justiz in Polen wirklich gut und sauber funktioniert. Das heißt, das Misstrauen gegenüber Polen und gegenüber Ursula von der Leyen ist annähernd gleichermaßen groß im Europaparlament.
Gut, und jetzt gibt es dieses, sag ich mal, Verhandlungsergebnis. Ursula von der Leyen ist in Warschau, um das zu besprechen, um Details bekannt zu geben, wie die Auszahlung aussehen könnte. Und sie sagt gleich dazu, in Richtung der ganzen Kritikerinnen und Kritiker, liebe Leute, mal ganz ruhig, weiterhin wird es ja Auszahlungen nur dann geben, wenn es tatsächlich Reformen gibt, die alle Standards erfüllen, die wir gesetzt haben. Ist das eine gute Versicherung und eine Beruhigung für all die, die das jetzt kritisch sehen, weil man sagen muss, am Ende tatsächlich erst das, was passiert, zählt und dann kann es erst Geld geben?
Ja, ich glaube, in Brüssel im Europaparlament wird das eher so behandelt nach dem Motto, Ich höre die Worte wohl, allein mir fehlt der Glaube. Da wird befürchtet, dass der jetzt einfach einen Zug Fahrt aufnimmt, den dann niemand mehr anhalten kann. Das wird beispielsweise gestützt durch Berichterstattung aus Polen, das kann uns Peter viel besser schildern, wo Regierungsmitglieder einfach davon ausgehen, dass das Geld jetzt kommt, weil sie schon alles erledigt haben, was zu erledigen ist. Ein solcher Optimismus über den Geldsegen aus Brüssel, mutmaßt man hier, der wird schon Gründe haben. Hat Ursula von der Leyen da etwa Andeutungen gemacht, Absprachen getroffen, Fragezeichen? Das ist etwas, was das Europaparlament gerne wüsste. Es wird befürchtet, dass, wenn Geld ausgezahlt wird, weil beispielsweise ein erster Reformschritt gemacht wird, die polnische Regierung dreist genug sein könnte, diesen Reformschritt wieder zurückzunehmen. Da versichert Ursula von der Leyen, dass man dann auch das Geld zurückfordern könnte. Und darauf wiederum sagen Europaabgeordnete, das ist so, als würde man versuchen, Zahnpasta, die aus der Tube gedrückt worden ist, wieder zurückzuholen. Das wird alles nicht funktionieren. Und hier herrscht ein großes Unverständnis darüber, dass Ursula von der Leyen einerseits dieses Kompromisssignal gibt und sagt, ja, wir sind eigentlich am Ziel, wir haben uns verständigt, dann aber doch wieder den Vorbehalt macht, aber Geld gibt es trotzdem nicht. Warum dann überhaupt erst dieses Signal, wenn die Sache doch nicht so weit gediehen ist, dass auch wirklich Geld ausgezahlt werden kann?
Bei aller Empörung, bei allen Einwänden, bei aller Kritik, die ich auch bei dir durchhöre, wird Ursula von der Leyen damit durchkommen?
Also es sind die Mittel des Europaparlaments dagegen vorzugehen sehr beschränkt. Es wird durchaus im Parlament durchdekliniert, was man tun kann. Sie wird, würde ich tippen, mindestens vorgeladen werden, um diesen Zug zu erläutern. Aber es prüfen auch Juristen im Auftrag einer Fraktion, ob man eine neue Klage anstrengen kann, ob dieses Vorgehen der Kommissionspräsidentin überhaupt gedeckt ist durch den Rechtsrahmen dieses Wiederaufbaufonds. Aber am Ende des Tages wird das Europaparlament Ursula von der Leyen da wohl nicht aufhalten können. Ich gehe davon aus, dass die Mitgliedstaaten diesem Zug auch zustimmen werden. Aber man muss festhalten, damit begibt sich Ursula von der Leyen in gewisser Weise in die Hand der polnischen Regierung. Denn wenn das schief geht, sag ich mal, ja, wie will Ursula von der Leyen dann noch an der Spitze der EU-Kommission überleben, wenn sie feststellen muss, da ist das Geld europäischer Steuerzahler Milliarden und Abermilliarden nach Polen geleitet worden und trotzdem ist die Justiz noch immer nicht so, wie das in Europa sein sollte. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie sich dann noch im Amt halten will. Ein hochriskantes Spiel, das Ursula von der Leyen da spielt.
Geschmückte Straßen, marschierende Soldaten in Bärenfellmützen, Musikkapellen und Menschen mit britischen Flaggen und Picknickkörben am Buckingham Palace. Wie im ganzen Land haben auch in London die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Begonnen bei strahlendem Sonnenschein. Vor ihr war in Großbritannien noch kein Monarch so lange auf dem Thron. ARD-Korrespondentin Gabi Biesinger beobachtet das Ereignis in der britischen Hauptstadt. Am Nachmittag konnte ich mit ihr sprechen. Wir haben jetzt 15.22 Uhr, machen wir die Aufzeichnung für den Podcast. Was ist denn jetzt im Moment gerade los in London? Was passiert jetzt gerade?
Im Moment ist so ein bisschen Päuschen, würde ich mal sagen, weil der große Höhepunkt des Tages, der erste, ist schon vorbei. Das war nämlich heute Mittag die große Parade zur Geburtstagsfeier der Queen, die ja immer traditionell im Juni stattfindet, nämlich Trooping the Colour. Und da wurden eben ein Riesenumzug mit Pferden, Musikkapellen, Militärpersonal auf dem Exerzierplatz Horse Guards Parade abgenommen. Und am Ende stand die Queen mit ihrer Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes und hat sich dem Volk gezeigt und gewinkt und auch sehr beglückt in den Himmel geguckt, weil da nämlich dann diese Fliegerstaffel vorbeikam und den Himmel in blau-weiß-rote Farben getaucht hat. Und das war der Moment, auf den alle hier seit Wochen hingefiebert hatten, nämlich würde die Queen gesundheitlich in der Lage sein, diesen Auftritt wahrzunehmen, sich dem Volk zu zeigen. Sie sah sehr gut aus und man hätte nicht gedacht, dass da eine 96 Jahre alte Frau auf dem Balkon steht.
Klar, wir haben ja alle mitbekommen, dass die Queen in den letzten Monaten doch mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Wird da in diesem Programm, 4 Tage lang soll gefeiert werden, wird da in dem Programm doch Rücksicht drauf genommen? Welche Folgen hat das für diese Feierlichkeiten?
Also es wurde das Programm angelegt, um der Feierlichkeit des Anlasses gerecht zu werden. Und man hat vorher gesagt, man wird sehen, wo die Queen wird teilnehmen können. Und die große Hoffnung war, dass sie natürlich diesen Balkonauftritt auf jeden Fall wahrnehmen kann. Jetzt wird morgen Abend zum Beispiel ein Konzert vor dem Buckingham-Palast gefeiert mit internationalen Stars wie Diana Ross, Duran Duran, Rod Stewart oder Queen. Das ist der Königin zu laut. Das guckt sie dann lieber in Windsor Castle zu Hause vor dem Fernseher. Aber andere Vertreter der königlichen Familie werden da sein. Und ansonsten hieß es, die Queen wird quasi nach Tagesform entscheiden, wo sie dabei ist. Es ist zum Beispiel auch noch fraglich, ob sie morgen beim Epsom Derby, dem Pferderennen, dabei sein wird, da ihre Pferde dort jetzt doch überraschenderweise nicht antreten. Wahrscheinlich auch eher nicht. Aber die Queen sucht sich das selbst raus, woran sie teilnimmt oder nicht. Und das tut den Feierlichkeiten sonst auch keinen Abbruch, wenn sie nicht dabei ist.
Und weil du gerade gesagt hast, dass die Menschen in Großbritannien oder viele, sagen wir mal, seit Wochen schon auf diesen Moment, auf diese Tage hinfiebern. Ist das so aufwendig, so beeindruckend und so von Zustimmung getragen, wie wir das aus früheren Anlässen, aus früheren Jahren auch in Erinnerung haben?
Also aufwendig ist es auf jeden Fall. Es ist auch omnipräsent, also in allen Schaufenstern, in allen Läden, an jeder Ecke. Gestern habe ich sogar gesehen, in dem Supermarkt, in dem ich immer bin, wurde dieser Detektor am Ausgang, der immer guckt, ob man was geklaut hat, der ist mit Lila und Krönchen dekoriert. Also alles ist dekoriert und festlich. Und im Grunde ist es tatsächlich diese Stimmung, die man auch von königlichen Hochzeiten, von den letzten Anlässen kennt. Aber natürlich gibt es auch viele Leute, die damit nichts zu tun haben wollen. Es gibt hier ja 4 Feiertage am Stück, also 2 Feiertage und dann noch das Wochenende. Das nutzen auch viele für eine Kurzreise, um sich quasi aus der Stadt zu begeben. Der Guardian hatte hier auch so einen Survival Guide for Republicans. Also wie überlebe ich als Republikaner die nächsten 4 Tage? Am besten, man sucht einen Ort ohne Handynetz auf, war die Empfehlung. Und sonst ist es so, wenn man sich Umfragen anguckt, also 83% der Briten sagen, diese Queen macht einen guten oder sehr guten Job. Also die Person der Queen wird sehr respektiert, auch von Menschen, die eigentlich die Monarchie inzwischen in Frage stellen. Und darum wird sich diese Frage eigentlich ein wenig vertagen. Wenn die Queen einmal nicht mehr ist, dann glaube ich, werden die Fragezeichen sehr viel größer, ob man sich eine solche Einrichtung, einen solchen Apparat noch leisten möchte.
Das klingt ja auch alles erstaunlich in meinen Ohren jedenfalls, wenn wir daran denken, dass es ja doch erhebliche Zerwürfnisse gab in der Familie. Es gab sozusagen den Fall Prinz Harry und Meghan. Die sind jetzt auch gar nicht dabei in London.
Doch.
Die sind doch dabei. Hier. Ich hatte gelesen, die wären gar nicht rübergekommen.
Die sind nicht auf dem Balkon. Doch, die sind da, aber die sind nicht auf dem Balkon gewesen.
Feiner Unterschied.
Und es wird vermutet, dass sie morgen aber beim Gottesdienst dabei sein werden.
Okay, was ist mit Prinz Andrew, der verwickelt war in diesen Fall von sexualisierter Gewalt und Missbrauch?
Also der war auch nicht auf dem Balkon, das war auch von vornherein klar. Und da ist die Frage, ob er morgen beim Gottesdienst dabei ist, das könnte sein. Aber sonst spielt er keine Rolle.
Ich finde es sehr erstaunlich, dass die Begeisterung jedenfalls bei den Royalisten, sagen wir mal, so ungebrochen ist.
Das ist ja natürlich schon ein Teil der DNA in dieser Nation. Heute Morgen war ein Interview mit dem ehemaligen Premierminister John Major, der erzählt hat, wie er als kleiner Junge die Krönung von Königin Elisabeth erlebt hat und wie sie ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat, in Anführungsstrichen, bis er dann Premierminister wurde und einmal in der Woche bei ihr eine persönliche Audienz hatte und sagte, ich konnte im Grunde mit niemandem so reden wie mit ihr, weil sie keine Interessen hatte, weil sie eine Erfahrung hatte. Kein Mensch auf der Welt hat so viele Regierungspapiere gelesen wie die Queen. Ja. Und auch eine große Erfahrung, auf die man setzen konnte. Und er sagte, er hätte sie am liebsten in seinem Kabinett gehabt, mit dem, was sie so an Einordnungen ihm auch geboten hat. Also da ist sie natürlich eine ganz große Konstante über 7 Jahrzehnte gewesen. Und Menschen, die jünger sind als 70, die kennen gar nichts anderes als die Queen. Insofern ist das natürlich schon eine prägende Figur für das Land. Aber natürlich haben sich die Zeiten geändert. Und auch wenn man in das Commonwealth guckt, also die Queen, das wird auch als eine ihrer großen Leistungen beschrieben, ist, dass sie eben dieses ehemalige Empire, Stichwort Kolonialismus und so, in die Familie des Commonwealths überführt hat, was auch für viele Jahrzehnte eine Einrichtung, ein Völkerbund war, von dem die Länder meinten zu profitieren. Und inzwischen wird da ja aber auch vieles in Frage gestellt. Es gab jetzt zwei Karibikreisen im Frühjahr von William und Kate und von Edward und Sophie. Und da gab es auch Länder, die quasi ausgeladen haben oder Veranstaltungen, die gestrichen wurden, weil da Proteste angekündigt waren. Und da werden jetzt die Fragen gestellt, ist das hier nicht eigentlich eine Fortführung des Kolonialismus? Und man fordert Entschuldigungen für die Sklaverei. Und da bröckelt einiges schon an den Rändern. Und die Frage ist eben auch, wie nachhaltig bröckelt es in Großbritannien?
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen 2. Juni 2022. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.